Absolut. Ne? Das gebe ich jedem auch mit. Versuch dir Hilfe zu holen. Ne? Sei es einfach nur, dass du irgendwann mal dich mit den Leuten austauschst oder auch selbst wenn du, ich sag mal, jemanden buchst, einen Fotografen buchst und kannst ja immer mal fragen, ey, wie machst du das und das? Was kannst du empfehlen und so? Und so läuft das halt. Ne? Niemand hat alles auf einmal gelernt bei Geburt, sondern das ist einfach, weil andere Leute demjenigen etwas beigebracht haben. Und warum nicht einfach danach fragen?
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen und Kohle. Jetzt, wo Jasmin sich fertig geschminkt hat, geht's auch los. Passend zum Thema, denn wir sprechen heute über Foodfotografie und Foodstyling. Was eine Einleitung. Hallo von mir und Jasmin zu dieser neuen Folge. Und heute sprechen wir über genau dieses Thema, verraten unsere Geheimnisse und gehen einmal so ein bisschen durch die Basics und geben Tipps und Tricks, wie du das perfekte Food-Foto, vielleicht auch Video gestalten kannst. Weil wir haben da ja schon ein paar Jahre Erfahrung und wollen dir das einfach mal mit auf den Weg geben. Hallo und schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen auch von mir in der heutigen Folge. Ich freue mich richtig drauf, denn ich liebe die Fotografie. Ich habe da wirklich Spaß dran gefunden in den letzten Jahren, habe mich da auch reingearbeitet und würde auch sagen, dass ich auch schon einen ganz eigenen Stil habe, der anders ist als so eine typische Food-Fotografie. Und was das ausmacht, darauf gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, ein.
Ganz genau. Also wichtig ist, du hast es gerade schon gesagt, dass man seinen eigenen Stil findet. Und ich finde, das ist auch eines der allerwichtigsten Themen, ein Wiedererkennungswert, dass man quasi, dass jeder immer sieht, dass die Bilder von einem sind. Ja, und wie man das schafft, verraten wir dir jetzt. Wichtig ist, sind erstmal die Basics. Also was sind denn überhaupt die Basics bei einer Fotografie? Ganz klar, wir sprechen über die Fotografie. Das machst du nicht mit deinem Smartphone. Kannst du machen, aber wenn du dich wirklich damit auseinandersetzen willst, dann fang an mit einer Kamera. Das ist erstmal, ich glaube, Basic Nummer 1. Kamera und Stativ, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das wird nicht wegdiskutiert.
Welche Kamera hast du, Daniel, und seit wann fotografierst du mit der? Und welches Objektiv benutzt du?
Genau, ich habe die ersten zwei Jahre habe ich ohne Kamera fotografiert, bin ich ganz ehrlich, ne, wo das alles nur auf Instagram gelandet ist, seitdem. Dann hatte ich eine Sony Alpha 6000 mit einem 50mm Objektiv. Das ist eine Systemkamera, nicht Vollformat, APS-C oder sowas ist das. Und dann bin ich aber jetzt seit anderthalb oder seit zwei Jahren fast schon auf eine Sony A7 IV umgestiegen. Na, also schon ein deutlich besseres. Jetzt habe ich ein 55mm Objektiv, ein Size-Objektiv. Das ist eine Festbrennweite, das bedeutet, du kannst nicht zoomen. Hat aber den Vorteil, dass du brauchst ja auch nicht zoomen. Du kannst dich ja entfalten, so wie du das möchtest in deinem Set und da dann immer wieder gleich fotografieren. Na, du hast immer wieder die gleiche Position für dein Essen und deswegen brauchst du auch kein Zoom-Objektiv. Also ich brauche kein Zoom-Objektiv und die meisten Food-Fotografen haben auch kein Zoom-Objektiv. Ich glaube, so ein 50mm Objektiv ist so das Mittel der Wahl. Und das benutze ich an meiner Sony A7 IV, wie gesagt. Damit soll man auch ganz gut filmen können. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist so meine Kamera. Was hast du denn überhaupt?
Du hast einen richtigen, wichtigen Aspekt angesprochen. Ich habe auch ein 55mm Objektiv. Das ist so das Standard, glaube ich, in der Food-Fotografie oder bei ganz vielen Accounts. Einfach, weil du ja diese bestimmte Perspektive immer nur einnimmst. Es muss
genau,
nicht so weit weg sein.
50 bis 55. Also 50 haben die meisten. 55 ist so eine Sondergröße eigentlich. Aber
50
ja.
Oder 55. Ich will mich jetzt auch nicht drauf festlegen.
Du hast wahrscheinlich 50.
Wahrscheinlich schon. Bei mir war der Grund, ich habe fotografiert mit einer Canon 80D. Es ist jetzt ein, ich würde sagen, nicht das günstigste Modell, aber definitiv auch nicht das teuerste Modell von dem Kamerabody. Hat den Hintergrund, ich fotografiere seit 21 mit der Kamera, hatte vorher auch wirklich keine großartigen Kameraerfahrungen, hatte aber noch einige Objektive, wo ich mich deswegen, also von Canon und deswegen habe ich mich auch dafür den Body entschieden. Das war halt einfach eine sehr pragmatische Entscheidung. Ich wollte nicht zu viel Geld investieren und muss aber auch sagen, stehe da auch immer noch voll hinter. Man muss nicht immer das Allerteuerste kaufen. Die beste Technik bringt dir nichts, wenn du das nicht ausschöpfst. Ja. Also das ist es halt. Es mag sein, dass es richtig tolle Kameras gibt, aber wenn du eh nur 4, 5 gleiche Einstellungen immer hast, dann bringt dir das teuerste und komplexeste Modell mit den krassesten Funktionen halt wenig, wenn du das nicht richtig ausschöpfen kannst. Ich würde immer mit einem günstigeren Modell einsteigen und wenn du dann wirklich irgendwann sagst, jetzt ist es ausgeschöpft, ich will noch genau das und das und das haben, geh auf was Größeres und Teureres.
Definitiv. Also gerade in der Food-Fotografie, da brauchst du nicht die Unsummen für Kamerabodies und Objektive ausgeben, bin ich vollkommen bei dir. Wie gesagt, so eine Alpha 6000, das war auch so eine Standardkamera irgendwie. Ne? Da gab es auch ein Standardobjektiv dabei, das konnte man noch lange benutzen, bis ich auf mein 50mm umgestiegen bin. Da bist du halt wirklich mit 600 € gut dabei. Ja. Dann hast du eine Kamera mit einem Sternet-Objektiv, da kannst du schon mal loslegen. Ist günstiger als ein Smartphone heutzutage und hat auf jeden Fall bessere Ergebnisse.
Was ich aber damals schon, ich hatte glaube ich damals für den Body alleine knapp 1000 ausgegeben. Das ist unglaublich viel Geld für eine Kamera. Aber ich fotografiere immer noch damit und finde es auch gut.
Weißt du, also, was ich für die A7 IV ausgegeben habe? Mm-mm. 2400.
Ja, krass.
Nur für den Body.
Ja, finde ich viel.
Und nur Ersatzakku dazu bekommen.
Den musste ich extra kaufen. Ja, gut. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, für den Anfang ist es egal, wenn du irgendwann super drin bist, dann weißt du halt auch, was dir wichtig ist. Mir reicht das halt auch aktuell noch aus. Ich glaube, viele machen daraus auch so ein Sammelhobby. Das wird dann so ein kleines Nerdy-Hobby. Dann haben sie halt die irgendwas, dies und das und Ananas. Also das ist, ich glaube.
Ja, nein, das brauchst du nicht. Absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Ein Unterschied noch, den man bei den Kameras vielleicht erwähnen kann. Warum eine teure Kamera? Warum braucht man das in der Food-Fotografie? Es gibt zwei wesentliche Themen. Also das eine ist das Bokeh, also der unscharfe Hintergrund. Das können auch andere günstigere Kameras und günstigere Objektive auch. Aber ich habe bei dem Unterschied, ich habe das Objektiv bei meiner alten Kamera auch schon benutzt. Mhm. Na, das konnte ich da mit benutzen, war gar kein Thema. Oder das 50mm, was ich vorher hatte. Der Unterschied ist wirklich krass bei den Kameras, wie schön der Hintergrund bei der A7 III oder A7 IV aussieht.
Ja.
Die Art, wie das verschwommen ist. Ne, vor, nach dem, was du fokussierst, ne, deinen Teller und der Hintergrund ist dann so leicht verschwommen. Das ist der einzig richtig merkbare Unterschied, den diese Kameras wirklich ausmachen. Mhm. Weil wenn wir nur von Instagram reden, klar in der Detailtiefe, im Schärfegrad, in den Pixeln und ne, in der Ausgestaltung des Bildes sind auch noch ganz andere Unterschiede. Aber das, was du auf Instagram wirklich siehst, ist wirklich der unscharfe Hintergrund. Und wenn du beispielsweise so einzelne Tropfen, wenn du auf etwas drauf tröpfelst, ne, irgendwie einen Dip oder eine Soße, das willst du einfangen, dann ist natürlich eine höherwertige Kamera mit einem besseren Objektiv die bessere Wahl, weil da kannst du wirklich drauf fokussieren, dich nur auf diesen einen Tropf fokussieren. Das kriegst du damit deutlich besser hin als mit den günstigen Varianten, aber das geht auch zur Not.
Und für Instagram muss man ja auch ganz klar sagen, die Auflösung und die Bildqualität wird beim Upload schon reduziert. Das heißt also man sieht noch einen Unterschied zu einer Handyaufnahme, natürlich, aber du musst halt wissen, für was du es verwenden möchtest. Auch für einen Blog kannst du nicht krass hochauflösen, kannst du schon hochauflösende Bilder verwenden, dann ist die Ladezeit deines Blogs nur halt auch entsprechend länger.
Ich glaube, der Unterschied zwischen Handy und Kamera ist vor allen Dingen auch in der Videografie gar nicht zu unterschätzen. Na, also ich mache meine ganzen Videos immer noch mit meinem iPhone. Es liegt aber daran, dass ich ja meistens nur von oben nach unten filme. Da brauche ich keine Kamera für. Aber wenn du wirklich professionelle Videos machen willst, für YouTube oder so weiter, kommst du eine Kamera gar nicht drum rum. Alleine, was der Fokus einer Kamera leisten kann, das kriegst du mit dem iPhone gar nicht hin.
Der fokussiert gar nicht so schnell. Nee, also ich merke das schon.
Nicht so fokussieren. Nicht nur die Schnelligkeit, generell der Fokus auf irgendwas funktioniert nicht mehr.
Also man sieht noch schon ich sehe sehr deutlich, welche Aufnahmen mit einer Kamera und welche mit einem Handy gemacht wurden, obwohl die Handyaufnahmen trotzdem schon sehr gut sind.
Also die wirklich die professionellsten Videos machen auf unserem Kanal, in unserem Bereich, Die machen alle mit Kamera.
Ja.
Da ist keiner dabei, der so läppisch mit dem iPhone seine Videos macht. Ja, Gerade gestern, lustigerweise, hat mich eine gefragt, eine Followerin, die meine Bilder und meine Videos so klar findet und mit welcher Kamera ich da filme.
Mich auch. Und vielleicht die gleiche, müssen wir gleich mal checken. Die hat so einen langen Text geschrieben.
Ja, ja, genau. Und dann dachte ich mir so, boah, ey, das ist voll peinlich, es ist ein iPhone. Okay. Ja gut,
aber ich finde natürlich, die Technik ist eine Sache. Ich finde aber auch, was ist halt auch, dass du das halt richtig hinbekommst, ist der Kamerawinkel, wie du dein Essen fotografierst.
Genau.
Da gibt es halt so vier typische quasi Kameraperspektiven, die man halt einfängt. Da hast du halt zum einen den Topshot, das heißt also von oben auf das
Vogelperspektive, ganz klassisch. Ne?
Das, was ich am ansprechendsten finde, sind halt die 45 Grad.
Ja.
Weil das ein bisschen simuliert, wie wenn du vor dem Teller sitzen würdest.
Wie du selber drauf gucken
würdest. Drauf gucken würdest. Und das ist irgendwie so appetitanregend. Ne? Also das ist halt genau dieses, wenn du am Tisch sitzt und auf deinen Teller guckst, dieser Winkel simuliert das so ein bisschen. Und deswegen kommt der eigentlich auch sehr gut in der Food-Fotografie an. Ne?
Ja, und dann kannst du halt noch, ich sag mal, direkt frontal. Ne, also
90 Grad, ne?
90 Grad, ich glaube, Froschperspektive, glaube ich, nennt man das auch irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Das ist auch noch, das macht man dann ganz gerne beispielsweise, wenn man so irgendwie Gläser fotografiert mit Drinks oder irgendwelche Geschichten. Ne?
Wo
dann,
der Hintergrund so ein bisschen, du musst den Hintergrund ein bisschen gestalten, du hast halt auch mit der Tiefenschärfe ganz gut drin, das ist auch ganz nett.
Dann stellt man sich so einen Backdrop, also so einen Hintergrund quasi hin, der schön aussieht, dass man bei 45 Grad oder Topshot natürlich nicht.
Nee.
Da braucht man das nicht, da braucht man nichts im Hintergrund stehen, weil man den eh nicht sieht. Ja, das sind genau die drei Perspektiven, die ich auch nutze. Also am meisten nutze ich wirklich nur Vogelperspektive oder halt in verschiedenen Gradzahlen, schräg, meistens 45 Grad, manchmal noch ein bisschen drüber, manchmal noch ein bisschen drunter. Ja, und das sind die Variationen, die ich mache.
Ich würde noch eine vierte ergänzen, dass du so ein Close-up hast. Das heißt also ganz nah ans Essen dran, ganz den Fokus auf das Essen. Und das ist halt auch etwas, wenn ich sage, für mich jetzt, das sind so die klassischen Sachen. Für mich ist es immer, glaube ich, bei meinen Bildern immer ein bisschen zu nah dran für klassische Food-Fotografie.
Ja.
Weil
ich
will so gerne, dass das Essen im Fokus ist. Der Hintergrund ist nett, den solltest du auch berücksichtigen.
Ja.
Aber bei mir ist wirklich der Fokus auf das Essen gelegt.
Das ist bei mir genauso.
Und deswegen ist immer so ein bisschen Close-up mit drin. Also alle Winkel, die ich ausnutze, ja, aber immer so wenig Hintergrund wie möglich,
ja,
dass da wirklich das Essen und das appetitlich ist und das fließt.
Das war auch der Game-Changer auf meinem Kanal. Also ich habe es am Anfang auch noch nicht ganz so gemacht. Ich war auch noch nicht so nah dran. Ich habe immer versucht, dass der Teller komplett drauf ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Ausschnitte vom Teller nur zu machen, dass der Teller nur halb drauf ist und viel mehr vom Bild füllt. Und seitdem geht es auch viel besser. Und das ist auch mein Tipp immer an alle, die mich fragen, was hast du für Tipps für Fotos? Mach einfach das, was du zeigen willst, in den Vordergrund. Lass das den größten Teil des Bildes ausfüllen. Und genau wie du sagst, professionelle Food-Fotografen, da nimmt das Objekt vielleicht so ein Drittel des Bildes ein und der Rest ist irgendwie Deko. Ja, das juckt aber nicht. Ich will wissen, was auf dem Teller ist und ich will das nachkochen können. Ich will das erkennen können, was da drauf ist. Ich will es nicht erahnen. Scheiß auf den, was drumherum ist. Juckt mich nicht. Wenn das auf dem Teller gut aussieht, ja, dann ist alles andere egal. Es ist egal, wie du das Foto gemacht hast. Wenn das gut aussieht, darum geht es. Da sprechen wir in der nächsten Kategorie drüber.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein schöner Übergang gewesen,
ja, das sind,
Daniel.
Das
ganz
sind wir
ehrlich.
Aber noch nicht. Das sind wir aber
noch
nicht.
Nein, noch nicht.
Denn was ist noch viel, viel wichtiger als Kamera und der Winkel?
Das richtige Licht.
Genau, das richtige Licht. Und es ist wirklich, es unterschätzen viele, viele, viele Leute. Ich habe es selber ganz lange unterschätzt. Bis ein Freund von mir, der selber Fotograf ist, mich mal Fotos für mich gemacht hat, mit mir zusammen, und in meiner Küche dann auf einmal Lichter aufgebaut hat, wo ich mir dachte, wo willst du denn jetzt hin? Der geht dann noch in den Wintergarten und hat dann noch durch ein Fenster ein Licht gestellt. Er hat irgendwie 5 Lampen hingestellt für ein Foto von mir. Und die sind so grandios geworden. Ja. Da ist mir erstmal bewusst geworden, okay, krass, wenn du wirklich gute Fotos machen willst, dann brauchst du das richtige Licht. Und es ist wirklich so, also ich sag mal, 2-3 Lichter brauchst du, wenn du wirklich professionell Videografie und Fotografie betreiben musst.
Ja.
Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Es gibt ein Hauptlicht, ne? Das immer, bei mir steht das, wenn ich Videos mache und auch bei Fotos, hinten rechts, also oder vorderrechts, je nachdem, ne? Also oben rechts in der Ecke, das ist das Hauptlicht, meine große Lampe, die auch jetzt hier bei uns gerade im Studio das alles ein bisschen heller macht. Und dann gibt es noch ein in der Videografie ein Rimlicht sozusagen, das leuchtet mich noch von links an so ein bisschen. Das sorgt einfach dafür, dass du nochmal ein bisschen dich vom Hintergrund abhebst. Und dann natürlich brauchst du noch ein Licht für den Hintergrund, wenn du Videos machst. Das mache ich ja ganz oft, dass dann irgendwie mein Hintergrund dann irgendwie blau ist oder pink oder so. Dass es einfach schön aussieht. Das ist so, bei den Videos, die 3 Lichter brauchst du einfach, damit es schön aussieht. Ganz, ganz, ganz wichtig.
Daniel, ich weiß, dass du dazu, um da ein paar Tipps noch den Leuten an die Hand zu geben, dass du da auch ein paar YouTube-Videos dir angeschaut hast, meine ich. Ne? Wollen wir die in die Shownotes packen?
Ja, wir packen das in die Shownotes. Wir müssen uns das auch notieren, dass wir das nicht vergessen, das in die Shownotes zu packen.
Ich habe mir gerade schon getippt,
Jasmin,
plus Equipment, unsere Ausstattung.
Ja, absolut. Und ich kann da auch einen Account, wir werden auch einen Instagram-Account verlinken, der mein Lichtgame absolut verändert hat, dem ich sehr dankbar dafür bin, sehr viel kostenlosen Content anbietet, der mit einfachen Mitteln einfach das Verständnis für das richtige Licht an den Mann bringt und dein Level einfach absolut ändern wird. Also seitdem ich diesem Typen folge und einfach die Tipps umgesetzt hat, die er da zeigt, ist mein Belichtungsgame absoluter Gamechanger geworden. Und ja, Licht ist wichtig und vor allem ist teuer, aber wenn du ein richtiges Licht hast, dann ist das Gold wert.
Alles, was du sagst, ist vollkommen richtig, damit du und Tageszeit unabhängig fotografieren kannst. Das heißt also, dass du nicht darauf achten musst, wann, wie, wo die Sonne scheint, ob es heute wolkig ist, ob es regnet. Ich muss trotzdem sagen, ich nutze ja auch künstliches Licht, aber mein All-Time-Favorite bleibt Tageslicht.
Ja, ich habe eine dunkle Küche, ich habe keinen Tageslichtzugang, von daher.
Genau, das ist dann halt das Problem, da musst du halt abweichen oder ausweichen, aber wenn du die Möglichkeit hast, so mit indirektem Tageslicht.
Ich bin einfach unterbelichtet, von daher.
Ja, das ist genau zum Licht zu sagen, und das ist halt wirklich, du, wenn du das falsche Licht benutzt oder die Lichtquelle falsch setzt, kann das Essen sehr unappetitlich aussehen, weil die Schatten falsch geworfen werden und es dann teilweise die Struktur nicht richtig rauskommt. Und Ja. Das möchte man ja. Man möchte, dass das Essen greifbar aussieht, dass eine Nudel, die vielleicht ganz viele Rillen hat, dass diese einzelnen Rillen zu sehen sind, dass die Textur zu sehen ist von einer Soße, von dem Gemüse, von dem Brokkoli, diese einzelnen kleinen Pünktchen, die da oben drauf sind. Das ist halt, das macht es halt appetitlicher, weil es nahbar ist, weil es Struktur hat. Und das ist halt irgendwie einfach ganz, das kannst du durch Licht einfach steuern.
Absolut. Und was du nicht durch Licht steuern kannst, sondern wo du auch selber drauf achten musst, ist das Styling. Ne? Ja. Und jetzt kommen wir zu Styling-Tipps mit Jasmin.
Also für mich, wir haben ja gerade schon angesprochen, Hintergrund ist wichtig. In der klassischen Food-Fotografie ist der Hintergrund sehr, sehr wichtig. Du siehst häufig die Tischplatte, du siehst häufig noch einen Stuhl, eine Lehne. Das gibt natürlich ein gewisses Look and Feel. Ist es so ein Vintage? Ist es ganz clean? Ist es? Ich finde das auch wichtig. Ich würde trotzdem den Fokus nicht allzu sehr drauf setzen. Also du brauchst einen Untergrund, der halt ansprechend ist.
Also du brauchst erstmal Requisiten, so als
Obergriff. Richtig, genau. Du brauchst unterschiedliche Bretter, unterschiedliche Texturen und auch dort geht es für mich.
Teller, Tücher, Deko, ne? Irgendwelche.
Ich finde, man braucht gar nicht mehr so viel. Ich habe ein riesiges Sammelsurium und effektiv benutze ich, weiß nicht, 10 Sachen oder sowas. Ich finde wichtig, dass du unterschiedliche Texturen hast. Ich finde neutrale Farben besser als zu knallige Farben für mein Essen, weil das Essen im Vordergrund stehen soll. Und als Requisiten im Hintergrund nehme ich meistens Zutaten, die in dem Gericht verwendet werden.
Ich hatte
früher viel mit Tüchern gearbeitet, muss ich sagen, bin ich komplett raus, brauche ich irgendwie gar nicht mehr. Frische Kräuter, das verleiht dem ganzen Bild auch Frische. Das Grün ist natürlich etwas, was dem Menschen signalisiert, es ist was Frisches. Der Kontrast Rot-Grün ist auch immer, kommt gut an. Ich weiß nicht genau, was das ist, ob das besonders appetitlich ist. Aber
ja, es gibt ja so Komplementärfarben. Ne? Also ich habe ein Bild zu Hause, das hängt bei mir an der Wand.
Werbung.
Das hier ist der wunderbare Schokoriegel von Ahead. Und wenn auch du Lust hast, mal zuckerfrei zu naschen, dann können wir die Produkte von Ahead Nutrition nur empfehlen. Jasmin, was ist denn dein Lieblingsprodukt?
Ich habe 2 Lieblingsprodukte. Einmal den Hazelnut Nougat, das ist ja so ein Proteinriegel.
Ja.
Und auch der andere mit Karamell und Peanuts.
Peanut-Karamell.
Und ich finde diese helle Crazy Hazel Creme gut.
Die ist wirklich gut. Also die finde ich auch. Es ist noch an der normalen Crazy Hazel vorbeigezogen. Das war schon schwer, weil die wirklich sehr nah am Original ist.
Ja.
Aber die weiß Crazy Hazel, die schmeckt einfach wie das Innere von Kinder Bueno.
Ja,
absolut genial. Das ist richtig, richtig lecker.
Und dadurch, dass das halt zuckerfrei ist, also oder mit ganz, ganz wenig Zucker,
meistens kein zugesetzter Zucker.
Kein zugesetzter Zucker, finde ich, kann man das auf jeden Fall als ganz gut nehmen.
Ja, wenn meine Freunde bei mir zu Hause sind und die gehen als erstes ins Büro und schnappen sich erstmal einen Riegel, weil ich habe immer alles da. Und wenn du dir auch mal den Riegel schnappen möchtest oder das mal ausprobieren willst, es gibt verschiedene Mixboxen, die können wir dir empfehlen mit den verschiedenen Schokoriegeln und Proteinriegeln. Jetzt auch nur mit Clear Rays. Und wenn du Bock hast, die mal auszuprobieren, mit dem Code Kochen kannst du 10% sparen. Wo die aufgelistet sind, damit ich da beim Fotografieren tatsächlich immer mal wieder drauf gucken kann. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber es gibt wirklich so, zu blau passt das und zu rot passt grün und zu lila passt orange oder was auch immer. Die sind, die sind quasi gegenüber auf der Farbskala. Und wenn man die miteinander kombiniert, dann sieht es halt einfach stimmig und gut aus. Ne? Und das kann man auch berücksichtigen beim Styling. Und natürlich, wenn man jetzt das Drumherum und die ganzen Requisiten und so weiter besprochen hat, dann ist es ganz wichtig, was findet denn auf dem Teller statt. Ne? Und da gibt es in der professionellen Food-Fotografie ganz, ganz viele Tricks. Und das mache ich aber alles nicht. Bin ich ganz ehrlich, weil da wird das Essen irgendwie mit Haarspray eingesprüht, damit es schön glänzt. Ja, da wird dann mit irgendwie Rasierschaum der Schaum auf dem Bier dargestellt, damit der nicht zerfällt und stabil bleibt. Ja, da wird da mit irgendwelche Kleber irgendwelche Punkte irgendwo drauf gemacht und Tropfen dargestellt. Dann kann man das Essen danach nicht mehr essen. Also mir ist es wichtig, dass es noch halbwegs realistisch aussieht. Und das kann man auch mit ein paar anderen Tricks hinkriegen, dass es dann trotzdem schön wird. Beispielsweise, wenn man jetzt irgendwas mit, ich sag mal, mit Brokkoli oder Erbsen kocht. Ganz wichtig, bevor das komplett fertig ist, das Gericht, nimm einfach ein bisschen Brokkoli und ein paar Erbsen raus und pack die auf dem fertigen Teller hinterher wieder zuletzt dazu.
Richtig.
Damit es einfach noch frisch ist.
Aber
aussieht.
Die müssen angekocht sein. Du kannst die natürlich nicht roh, sondern du musst die nach 2 Minuten rausnehmen.
Genau.
Dann verarbeiten und dann zum Schluss nochmal durch die Soße so ein bisschen, als wenn die mitgekocht worden wären.
Richtig, damit es noch frisch aussieht. Damit der Brokkoli noch grün ist, die Erbsen noch nicht zerfallen sind. Ne, damit es einfach noch frisch aussieht. Das heißt, ein paar von den Sachen, oder wenn du irgendwie irgendwas mit irgendwelchen Nüssen toppst, ja, mach die nicht alle schon drüber, wenn du das auf dein Gericht machst, sondern ein paar davon, genau wie frische Kräuter, nochmal kurz vorm Foto drüber. Frischer Käse nochmal kurz vorm Foto drüber, bei Parmesan, bei Nudeln. lass sie ein bisschen abkühlen, dass der nicht direkt schmilzt. Und kurz bevor du das Foto machst, machst du es da drauf. Sieht einfach viel schöner aus, als wenn du es am Anfang gemacht hast.
Und auch gerne so ein paar Brocken Käse dann noch nebenher, als ja. Wenn das so, das ist ja immer dieses zu perfekte, hält einen davon ab, das nachzukochen. Unsere Intention ist ja, Leute, kocht unsere Gerichte, die sind super. Ja. Und wenn das so ein bisschen daneben liegt und angebröckelt ist, ja. Dann denkt man, oh, die hat das ja gerade gemacht. Das ist ja dieses perfekt, imperfekt, genau. So ein bisschen in diese Richtung. Und genau, das muss man auch nicht übertreiben. Man muss jetzt nicht von jedem noch was. Ich finde, wie gesagt, Fan bin ich davon, die Zutaten, die ich verwendet habe, vielleicht im Hintergrund noch. Man muss
genau,
auch nicht,
das mach ich auch so.
Nicht scharf sein, sondern kann so ein bisschen die Farben im Hintergrund noch mal wiedergeben. Ich finde, das rundet das Bild noch mal ab. Ich nutze in der letzten Zeit sehr wenig Requisite. Ich ja, finde immer so ein Brett, was eine schöne Struktur hat, was wirklich so die Holzstruktur herausarbeitet, finde ich super. Da ist noch bei mir eine Kordel dran. Das gibt auch noch mal eine weitere Textur rein. Also ich glaube, bei mir geht es ganz viel um Texturen, mit denen ich arbeite. Und das ist mir sehr wichtig bei meinen Food-Fotos.
Lustig, dass du das gerade sagst. Ich habe erst gestern ein Foto gemacht mit einer Pasta, wo ich ein Stück Parmesan hinten hingelegt habe. Und mit so einem Parmesan-Piekser oder ich weiß nicht, wie die heißen, diese Messer da, womit man das rausbröckelt, habe ich genau so ein paar Stücke davon rausgebröckelt und das daneben gelegt, ne, dass man halt quasi den Käse dahinten erahnen kann und dahinter liegen die Käsestücke. Und genauso mache ich das auch. Ne? Also ich schaue gerade, so ein Käse sieht schön im Hintergrund aus oder auch Eier oder Tomaten, ne, wenn die noch an dem Grünen dran sind, an dem Stiel oder wie auch immer. Das sieht immer super schön im Hintergrund aus.
Ja.
Das nutze ich auch. Ne, ganz klar.
Genau, und die Farbigkeit muss man halt sagen, muss man aufbrechen. Wenn man irgendwie eine Sahnesoße hat und eine Pasta zum Beispiel, dann ist das zum Beispiel alles sehr gelb, beige, weiß. So, das ist halt ein bisschen langweilig. Und dann versucht man natürlich einen Kontrast reinzubringen, indem man klassischerweise ein paar Kräuter oben drauf nimmt für das Frische, für das Grüne.
Auch nicht unbedingt dann einen weißen Teller, sondern vielleicht irgendwie einen dunkelgrauen oder sowas nimmt, damit der Kontrast nochmal zum Teller da ist. Ne?
Wenn alles weiß ist, ist es halt dann ist es wenig appetitlich.
Ich meine, ganz weiß und ganz rot ist beschissen, oder?
Ich finde neutrale Farben gut, wenn das Essen soll halt an sich sprechen. Wenn du halt aber ein sehr neutrales Foto hast, finde ich es schon gut, wenn du einen Kontrast hast. Was jetzt nicht passt, finde ich bei einer, wo du wirklich Pasta mit nur Sahnesoße und Pilzen von mir aus hast, dass du dann im Hintergrund einfach Tomaten machst für den Farbklecks. Ja, nee, das sehe ich aber relativ häufig bei anderen Foodbloggern, wo ich denke, das macht keinen Sinn.
Nee, macht keinen Sinn.
Was halt höchstens sein kann, dass man halt sagt, ich möchte einen Beilagensalat, dann mache ich den in den Hintergrund. Dass das so aussieht, als wenn man so, ne, wie diese Pasta und dann hast du so einen Beilagensalat im Hintergrund, aber jetzt einfach da so einen Strauch Tomaten hinzulegen, weil man sagt, ja gut, damit was Rotes drin ist, das macht gar keinen Sinn.
Nee, völlig lost.
Food Facts der Woche.
Wir kommen zum heutigen Food Fact der Woche. Daniel, ich habe eine. Isst du gerne indisch?
Ja, ich liebe indisches Essen.
Dann wird es dir auch jetzt erstmal nichts bringen, aber es
dann
geht
wird dir das jetzt nicht schmecken, was ich sage.
Die Frage ist nämlich, welche Stadt soll mehr indische Restaurants besitzen als Mumbai oder Delhi?
London.
Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Bitte höre an und entscheide dich erst dann, denn es gibt zwei falsche und ein richtiges. Okay. London, da die britische Kolonialgeschichte eine tiefe Verbindung zur indischen Küche hinterlassen hat und sich dort über 15.000 indische Restaurants angesammelt haben.
Wenn London jetzt richtig ist, dann lache ich mich kaputt.
B. Manchester, weil die Stadt als Zentrum der britisch-indischen Gemeinschaft gilt und dort die höchste Dichte an indischen Restaurants weltweit verzeichnet wird. Oder C. Birmingham.
Ach, du machst
da
auch
die
noch
Stadt
drei englische Städte, Mann.
Als Geburtsort des berühmten Chicken Tikka Masala gilt und für ihre authentische südindische Küche bekannt ist. Und tatsächlich ist es so, für alle, die es nicht wissen, Chicken Tikka Masala ist kein klassisch indisches Rezept, sondern eine Fusion Kitchen.
Okay, also ich wusste, dass es England sein
deswegen
wird.
Deswegen ist es richtig gemein.
Ja, es ist richtig gemein, weil du drei englische Städte genannt hast, sonst wäre ich bei London geblieben und ich bleibe auch bei London. Ich bleibe bei London einfach, weil ich sonst keine Ahnung habe. Ich habe gerade London gesagt und es wäre halt einfach grandios, wenn es stimmt.
Aber die anderen waren auch gut, oder?
Ist es London?
Es ist London, ja.
Oh, Mann, ich wusste das vor den Antwortmöglichkeiten.
Aber die anderen Sachen waren doch auch gut. Und das war schon kreativ, die anderen Antworten.
Ja, war schon stark.
Ja. Gut, ja, dann war's das. Punkt für dich und weiter geht's.
Da sind wir schon bei Fehlern mal. Was eine Überleitung von Zutaten benutzen im Hintergrund, die man nicht im Gericht hat. Ja. Es wäre ein Fehler, den ich auch super unangenehm finde. Ich habe es einmal habe ich das gemacht. Hm. Ich weiß, aber ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, wann das war. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, aber ich habe es einmal gemacht und ich ärgere mich bis heute. Und als ich das gemacht habe, habe ich das nur dahingelegt, weil mir das Foto überhaupt nicht gefallen hat ohne. Aber ja, ich achte auch darauf, dass ich wirklich nur die Sachen nutze, die ich auch verkocht habe. Und ein Fehler Nummer eins ist wirklich nicht das richtige Licht oder zu wenig Licht. Weil dann kannst du es nicht wirklich retten, das Bild. Ne? Ich fotografiere immer vor einem Fenster und meistens mache ich die Rollade runter, weil ich habe in dem Fenster sind so Gitter drin. Mhm. Ne? So, das ist kein ganz normales klares Fenster, sondern ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne? So Kreuze sind da drin und das wirft dann halt blöde Schatten und das sieht einfach blöd aus auf meinem Bild. Oder wenn die Sonne da komplett reinfällt, ist es einfach viel zu hart und viel zu hell, als dass es dann irgendwie schön aussieht. Die Schatten sind viel zu dunkel, das kriegst du nicht mehr rausretuschiert.
Ja.
Also ich versuche wirklich immer darauf zu achten, dass ich die gleichen Lichtverhältnisse habe. Das habe ich mit meiner Lampe, mit meiner Gegend, mit meinem Licht, was dann unten links steht, das etwas kleiner ist. Damit kriege ich das hin. Sieht nicht so natürlich aus wie mit Tageslicht, aber ich habe immer dieselbe Qualität in meinen Bildern. Ich weiß, womit ich mich befasse, womit ich zu tun habe. Ne?
Was ich sehr wichtig finde, was du gerade sagst, wenn es abgesehen von deinem Instagram-Account oder dem Blog ist, das sind Sachen, die dich betreffen. Du kannst entscheiden. Hier geht es aber um Kundenfotografie, dass du, wenn ein Kunde bei dir Videos bucht, Bilder bucht, dass du immer eine gleichbleibende Qualität abliefern kannst. Denn der Kunde verlässt sich drauf, dass es einen bestimmten Standard halt einhält. Er kennt bestimmte Fotos von dir und möchte halt natürlich dann auch diese Qualität haben. Dann kannst du nicht sagen, naja, aber sorry, heute war es echt wolkig. Und deswegen ist es halt alles dunkel. Und das ist halt, deswegen finde ich das künstliche Licht auf jeden Fall auch eine sehr gute Alternative, weil teilweise, wenn du es gut beleuchtest, merkst du gar nicht, dass es künstliches Licht ist. Ne?
Absolut. Ne, wenn du da wirklich eine Tageslichtlampe hier anschaffen kannst, ne, die kostet viel Geld. Wie gesagt, wir werden die ganzen Produkte, die wir empfehlen können und auch nutzen, verlinken in den Shownotes. Ich bin mit meiner Lampe super zufrieden. Und Leon, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank für die Empfehlung damals. Das hat einfach mein Game komplett geändert. Ist nicht günstig, aber empfehle ich immer weiter und weil die einfach richtig, richtig gut ist.
Und da auch finde ich, weißt du, das, wo du jetzt gerade Leon grüßt, ich finde, da ist es halt wichtig und das ist nochmal so ein, das, was jetzt abgesehen von der Food-Fotografie ist. Man muss sich mit Leuten connecten oder austauschen, die halt Profis in ihrem Bereich sind. Wir decken halt unglaublich viele Felder ab.
Genau.
Aber bei der Fotografie ist es ja auch gut, wenn man sich halt Tipps von anderen holt. Wir sind nicht gelernt und müssen halt gucken, wo kriegen wir unsere Infos her. Und wenn du in dieser Fotografie-Bubble drin bist, dann weißt du, diese Lichter sind super, das. Aber da haben wir ja gar keine Zugangspunkte zu, weil wir uns da gar nicht im Austausch sind. Und dann ist es wichtig, sich halt mit Leuten zu connecten, die davon Ahnung haben und dann sich über YouTube-Videos und sowas an das Ganze heranzutasten. Richtig. Ich finde, das ist echt richtig cool. Ich finde, das macht auch unglaublich viel Spaß. Und man kann halt einfach durch Videos, durch Reels, durch so viel lernen.
Absolut. Ne, das gebe ich jedem auch mit. Versuch dir Hilfe zu holen. Ne, sei es einfach nur, dass du irgendwann mal dich mit den Leuten austauschst oder auch selbst wenn du, ich sag mal, jemanden buchst, einen Fotografen buchst, dann kannst du ja immer mal fragen, ey, wie machst du das und das? Was kannst du empfehlen und so? Und so läuft das halt. Ne? Niemand hat alles auf einmal gelernt bei Geburt, sondern das ist einfach, weil andere Leute demjenigen etwas beigebracht haben. Und warum nicht einfach danach fragen? Finde ich auch absolut richtig. Und was, wenn wir noch bei typischen Fehlern sind, gibt es noch eine einzige Sache, die ich noch gerne erwähnen würde, bevor wir noch ein anderes wichtiges Thema ansprechen. Mach deinen Teller nicht zu voll. Schau, dass es immer noch appetitlich aussieht. Klatsch nicht alles einfach mit einer Schöpfkelle auf den Teller drauf, bis der überläuft, sondern schau, dass du es vernünftig anrichtest, dass man von allem etwas sieht, dass es nicht überladen wird, dass es nicht zermatscht ist, sondern dass es, nimm dir beim Anrichten Zeit. Ich weiß noch, ich habe damals eine alte Arbeitskollegin von mir geschockt, als ich ihr gesagt habe, dass ich das nicht einfach immer auf meinen Teller fülle, so wie es gerade aus der Pfanne kommt, als sie gesagt hat, ja irgendwie, wenn ich das nachkoche von dir, sieht das immer ein bisschen anders aus. Sag so, ja, na klar, weil ich das mit einem Löffel einzeln auf den Teller lege.
Dahin, ich habe eine Pinzette.
Dahin, wo es liegen soll. Ne?
Genau, dass wenn du halt ein Gericht hast, wo Möhren, Erbsen und Tortellini drin sind, sage ich jetzt einfach mal, dann sollen halt auch alle Komponenten zu sehen sein. Nicht, dass alle Erbsen unten drunter verschwunden sind, sondern dann musst du halt einzeln die kleinen Erbschen dann noch irgendwo hinlegen, dass man sagt, okay, klar, das ist Tortellini, Möhre, Erbse.
Und beispielsweise, wenn ich mache ja viel Pasta. Was passiert, wenn du einen Teller Nudeln, wenn du Nudeln mit Soße auf den Teller servierst? Nach 5 Minuten ist die Soße von den Nudeln nach unten gerutscht.
Mhm.
Ja, und bevor ich dann das Foto gemacht habe, sieht man dann nur noch die ein bisschen angefärbten Nudeln und nichts mehr von der Soße. Ja, dann nehme ich mir ein bisschen Soße, die in der Zeit schon vielleicht ein bisschen angedickt ist, dann rühre ich mir noch mal ein bisschen durch, mach die kurz vom Foto noch mal drüber. Mhm. Oder an den Rand, sodass man sieht, dass, oh, da ist ja auch Soße dabei. Ja. Ganz wichtig.
Ja, also genau, das ist wichtig. Und dieses Halbgarkochen, finde ich, ist halt wirklich, das steht im Vordergrund.
Ja.
Was ist dein Gericht, wo du dachtest, boah, das war so ätzend, das abzufotografieren, hat mich Nerven gekostet.
Kann ich dir sagen, Parmigiana di Melanzane, eins der leckersten Sachen, die ich jemals gekocht habe, das ist ja eine ganz, ganz berühmte Auberginen-Lasagne aus Italien, wo du Auberginen frittierst, schichtest mit Mozzarella und Parmesan und Tomatensauce und Basilikum. Eines der absolut leckersten Sachen, die du essen kannst. Ja, war auch schon mal bei Kitchen Impossible. Ne, wurde das auch schon mal gekocht, weil das so ein unfassbar leckeres Gericht ist. Und es ist so unfassbar räudig zu fotografieren, weil es einfach nur rot und weil es einfach nur rot ist. Und das ist einfach nur rot mit Auberginen.
Rot
und dann
ist schwierig.
Das, den Auflauf zu fotografieren, sieht räudig aus. Daraus irgendwie ein schönes Stück zu schneiden, geht auch nicht, weil es ist halt einfach nur eine Masse gefühlt. Ärgere ich mich bis heute. Super grottige Fotos. Vielleicht lasse ich die von meiner Fotografin nochmal neu produzieren, weil das Essen ist wirklich super lecker.
Ich finde auch.
Was war es bei dir?
Lasagne generell in welcher Form ist entgegner? Ich sag's dir ganz ehrlich, und Auflauf. Mega lecker, dieses mit Käse überbacken. Mm. Aber Auflauf ist manchmal sogar noch okay, dann kannst du es so ein bisschen rausnehmen. Aber Lasagne, du willst ja, dass du diese Schichten da drin hast, ne? Dass man das auch erkennt, dass das geschichtet wurde. Und dann läuft das raus, dann ist die Platte zu, keine Ahnung was. Und ich muss halt sagen, da ist es halt häufig so, dass die Leute für Food-Fotos, wie machen sie das? Die kochen die Lasagneplatten extra, die kochen die Soße und dann wird es im Nachhinein geschichtet. Und dann wird nur die oberste Schicht mit Käse überbacken und dann kommt die später per Hand oben drauf. Weil du kannst es nicht anders machen. Es läuft, ich meine, man weiß, wie eine Lasagne auf dem Teller aussieht, meistens ein bisschen hingeklatscht, wenn man ehrlich ist. Egal, ob es mit Spinat, mit Kürbis, mit klassische Lasagne, was weiß ich, was ist. Aber
also ich muss sagen, ja, meine Bilder von meiner normalen Lasagne sind richtig räudig. Aber ich habe mal eine Spinatlasagne gemacht.
Ich weiß, ich habe sogar bei dir geguckt, weil meine so schlecht aussah. Ich habe mich gewundert, wie du das geschafft hast.
Ja, ich frage mich auch bis heute. Und ich glaube, es lag daran, dass ich die fast einen halben Tag später fotografiert habe, als ich sie gemacht habe. Weil dann ist sie nämlich einmal durchgezogen und dann hole ich die da raus und ich denke mir, holy shit, das Stück sieht richtig krass aus. Und auch die Auflaufform, wo die drin war, sah krass aus. Da habe ich
aber das war so gewellt, ne? Ja. Weil die Platte war so gewellt, die Pastaplatte.
Total genial, oder? Ich habe keine Ahnung.
Hast du gut gemacht.
Ja, also richtig, also da, aber ich bin bei dir. Aufläufe sind skandalös, vor allen Dingen, weil ja alles immer dann mit Käse überbacken wird und dann hat das eine flache Struktur. Ich gehe jetzt mittlerweile hin, dass ich das den Käse später drauf tue und dann noch einmal umwische und die Nudeln so ein bisschen nach oben hebe, dass der Käse nicht überall drüber ist, dass man so ein bisschen erahnen kann.
Weil sonst siehst du ja nur Käse, da weißt du doch nicht, ob das was das für ein Auflauf ist. Das ist halt Käseschicht.
Das ist total bescheuert. So, und jetzt haben wir darüber gesprochen, was brauchen wir denn drumherum? Was für eine Technik brauchen wir? Wie holen wir das Maximale auf dem Teller raus? Und dann haben wir das Foto geschossen.
Ja.
Und was kommt dann?
Dann kommt erstmal noch, wie du es fotografiert hast. Also ob du in einer RAW-Datei oder im JPEG-Format hast. Ich fotografiere immer in RAW, weil die Bearbeitungsmöglichkeiten.
Die meisten Kameras machen ja auch beides, ne?
Genau. Aber ich bearbeite dann das RAW-Pick quasi und gehe dann in die. Ich habe schon gesagt, das ist jetzt keine Überbearbeitung. Das heißt, du brauchst noch ein Bildbearbeitungsprogramm, was du nutzt. Ich benutze Lightroom. Du benutzt ein anderes.
Ja, das ist ja erstmal die Frage, ne? Wofür bearbeitest du jetzt die Bilder? Machst du dir den Aufwand, die RAW-Bilder tatsächlich alle zu bearbeiten, weil du die Bilder vielleicht noch für einen Kunden brauchst, für ein Buch, für deinen Blog oder wie auch immer? Oder brauchst du es wirklich nur für Instagram? Und wenn du es nur für Instagram brauchst, ganz ehrlich, da brauchst du dich nicht stundenlang mit Photoshop und Lightroom rumkämpfen. Also ich nutze Snapseed. Das ist, ich glaube, von Google das eigene Fotobearbeitungsprogramm. Hat mir damals diese Fotografin, lieben Dank, Steffi, weiß ich noch, vor einigen Jahren empfohlen. Davor habe ich nämlich immer die Bearbeitungstools von Instagram genutzt.
Das habe ich aber am Anfang auch gemacht, weil ich es nicht wusste, ganz ehrlich.
Ja, und seitdem benutze ich tatsächlich Snapseed und das reicht. Und ich bearbeite sogar nur das JPEG. Ich bearbeite gar nicht das RAW. Das RAW habe ich, es ist abgelegt, wenn ich es irgendwann mal brauche und für irgendwas. Ich bearbeite wirklich nur das JPEG in Snapseed und das jage ich auf Instagram hoch und dann ist fertig. Also du musst dir wirklich die Entscheidung treffen, willst du, wie viel Zeit willst du wirklich in die Bearbeitung stecken? Weil du kannst dich da drin auch verlieren.
Nein, aber Daniel, ganz ehrlich, ich möchte dir da jetzt wirklich widersprechen. Also ich bearbeite in Lightroom. Das dauert ohne Mist. Ich habe mit der Zeit meine Sachen. Natürlich dauert es. Sobald du dich in neue Programme reinarbeitest, aber auch wenn du noch nie mit Snapseed gearbeitet hast, würde ich jetzt ein bisschen länger brauchen. Und ich bin unter einer Minute fertig. Ich habe meine 5 Einstellungen, die ich mache, die in Ordnung sind, weil ich möchte gar nicht so stark bearbeiten. Diese ganz krassen Werbefotografien müssen sehr, sehr stark bearbeitet werden, damit das, ich weiß nicht, so ein bisschen comichaft teilweise manchmal ist. Ne? Das ist ja bei mir gar nicht so. Ich möchte manchmal, dass bestimmte Farbtöne ein bisschen stärker hervorkommen, dass der Kontrast ein bisschen stärker ist. Manchmal mache ich die Helligkeit noch ein bisschen hoch. Und dass ein bisschen mehr Struktur ist. Das sind 4 Sachen, die ich mache. Und warum, ein Grund, warum meine Methode viel besser ist als deine da, wollte ich dir noch mal sagen, ist, ich habe es in Lightroom drin, ich habe das RAW-Format bearbeitet, ich packe es direkt bearbeiteten Ordner rein. Das heißt, wenn ich das nochmal für einen Buchdruck haben will, für irgendwas ist alles bearbeitet und ready. Tja.
Krass.
Effizient, oder? Also nicht, dass ich das immer benötige, aber...
Ja, ich wollte es gerade sagen, also bedeutet das in deinen Büchern immer nur olle Kamellen sind, oder was?
Nein, eigentlich nicht. Also ehrlicherweise habe ich ja noch nicht so viele Bücher geschrieben, dass ich sagen kann, dass ich alle da drin verarbeite, aber ich denke halt, wenn ich es mal ausdrucken möchte oder für weiß ich nicht was, also ehrlicherweise, also ich denke halt, dann habe ich es gemacht, dann muss ich die nicht später aus den Ordnern wieder suchen, weil diese Ordnerstruktur macht mich fertig, ne?
Ja, das kann ich verstehen.
Und deswegen denke ich immer, ich suche mir immer 4, 5 Sachen raus, dann kann ich es für den Blog, für Instagram mal gucken.
Du bearbeitest aber am PC, oder nicht?
Nee, am Handy.
Ach, machst du auch am Handy?
Lightroom kannst du ja auch am Handy, ich habe es auch am PC.
Der Umfang von Lightroom auf dem Handy ist ja auch ein ganz anderer als in der App auf dem PC.
Ja, und deswegen also einfach in der App machen und dann kann ich ja, das heißt, ich kann es auf dem PC und dann halt überall hinschieben.
Die Frage ist nicht, ob man jetzt Snapseed oder Lightroom benutzt, sondern ob man die Bearbeitung wirklich aufwendig am PC macht oder auf dem Handy.
Das ist aber genau wie mit dem Schnitt. Das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge mit dem Schnitt der Videos. Wir machen das alles am Handy. Genau. Das kannst du halt auch irgendwie am PC machen. Aber dann fühlt es sich so nach Arbeit an. Und deswegen möchte ich es lieber am Handy, weil Handy ist Freizeit.
Ja, also es gibt ja auch verschiedene Gründe. Also bei mir ist es ja auch einfach daran, ich kann nicht lange irgendwie am PC arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Und Handy nehme ich mir in die Hand, lege mich auf die Couch und mache da mein Ding. Ja, das ist der Grund, warum ich das allermeiste oder nahezu alles am Handy mache. Und das ist halt einfach super entspannt für mich, ne? Und wenn du wirklich schnell sein willst, du hast es gerade gesagt, du hast so deine 4 Einstellungen. Viele nutzen ja auch Presets, ne? Das sind vorgefertigte Einstellungen, berät der Name ja schon. Die klatschen die auf die Bilder drauf, dann verschieben sie noch 2, 3 Regler und dann sind sie durch. Und das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man seinen eigenen Stil gefunden hat, dann sind die Einstellungen, die man benutzt, ja auch meistens immer dieselben.
Ja.
Man möchte dieselbe Stärke des Kontrastes haben, dieselbe Art der Farbgebung, der Wärme oder der Kälte in seinen Bildern und dann ist man super schnell mit der Bearbeitung durch, weil das ist das, wo man viel rausholen kann, aber auch super viel Zeit sparen kann, wenn man das drauf hat.
Und man muss ja das Preset, also du kannst das natürlich kaufen, aber du kannst ja dein eigenes machen.
Genau.
Also darum geht es ja jetzt hier, ne? Nicht, dass man jetzt sagt, du kaufst dir von anderen, weil das ist ja, der Stil ist dann ja ein anderer. Du hast deine Sachen gefunden, speicherst dir das als Preset, legst das über alle Fotos drauf, die Sache ist erledigt, muss dann wirklich nur noch nacharbeiten.
Ja.
Finde ich habe es tatsächlich ehrlicherweise nicht. Ich habe 4 Regler, die ich dann halt da hochdrehe, weil es mich dann doch, weil ich mit natürlichem Licht häufig fotografiere, dann doch ein bisschen auf die Lichtverhältnisse ankommt. Manchmal ein bisschen, muss ich ein bisschen Kälte reinbringen in das Foto oder ein bisschen wärmer das Foto gestalten. Aber es sind prinzipiell die 5 gleichen Schritte.
Also ich mach's tatsächlich in der Praxis so, dass ich ein Bild immer ungefähr so bearbeite, wie ich es immer bearbeite.
Ja.
Und dann nehme ich das nächste Bild.
Und das als Preset ist das erste, ne?
Genau, ja, sag einfach wiederholen und schneid's zu und fertig.
Ja, verstehe ich.
Ja, so.
Ja, ich finde schon aber auch, Daniel, dass die Bildbearbeitung auch zu deinem Branding der Bilder dazugehört. Und ich finde, es ist schon wichtig, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist, man findet irgendwann seinen Stil. Also ich würde immer deine Bilder erkennen. Ich erkenne auch von unseren Food-Kollegen die Fotos in anderen Kontexten.
Sofort.
Wenn sie ihrem Stil treu bleiben, natürlich kann man halt ganz klar und extra einen anderen Stil inszenieren, aber bei mir sind die Bilder auch immer gleich.
Absolut. So, ich würde sagen, wir haben jetzt über alle wichtigen oder über die allermeisten wichtigen Themen gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal vielleicht zu 2, 3 persönlichen Tipps oder das Wichtigste oder die Hinweise oder das, was bei uns in der Food-Fotografie ja vielleicht am wichtigsten ist, was wir mitgeben können.
Fang ich an oder fängst du an?
Was hast du denn noch überhaupt Tipps oder hast du schon alles gesagt?
Ich habe das meiste schon gesagt, aber ich glaube wirklich 3 Sachen, die ich mit auf den 3 Sachen, 3 Geheimtipps, nein, so geheim sind sie nicht, aber weil sie schon gesagt wurden, aber ich würde wirklich, meine 3 Favorite-Tipps sind einfach wirklich natürliches Licht. Ist, wenn du das die Möglichkeit hast, fotografiere mit natürlichem Licht. Gerade für den Einstieg ist es das, was du da halt da hast, ohne dass du Tausende an Euros ausgeben musst. Nicht zu viel Deko. Das Essen sollte im Fokus sein. Geh nicht in die Details zu sehr und irgendwelche Kördelchen und irgendwas noch dahin zu legen. Und nicht zu stark bearbeiten. Ich finde, es ist sonst zu künstlich. Es soll nahbar sein. Meine Intention ist, dass es nachgekocht werden soll. Nicht zu stark bearbeiten. Ein paar Vorteile wie mit der Schminke ein bisschen hervorheben und betonen, aber nicht Full-Face-Make-up.
Absolut, bin ich voll bei dir. Und ein Tipp von mir noch. Mach noch mehr Fotos. Ja, du hast die meiste Arbeit schon getan. Du hast schon gekocht, du hast die Aufnahmen gemacht, du hast schon alles aufgebaut. Also mach noch eine andere Perspektive. Mach vielleicht noch einen anderen Schuss. Mach noch vielleicht noch einen Bite-Shot, wo du etwas auf den Teller legst, auf einen Löffel legst und den fotografierst. Weil du hast 90% der Arbeit schon getan und du weißt nicht, wofür du die Bilder hinterher vielleicht noch brauchst. Ja. Und dann mach nochmal vielleicht einen anderen Winkel, nochmal anders arrangiert, weil es kostet dich nicht mehr Aufwand, nur ein bisschen mehr Überwindung. Und ob du die Fotos hinterher nutzt oder nicht, du hast sie. Die sind da in den nächsten Jahren. Und wenn du das Rezept nochmal auf Instagram zeigen willst, nimmst ein anderes Bild. Dann kommt das nicht so vor, als ob du das gleiche Bild nochmal hochgeladen hast. Ein anderer Winkel ist unterhaltsam, ist interessant. Für einen Blog brauchst du sowieso mehrere Fotos. Also mach verschiedene Fotos und gib noch ein bisschen mehr Gas, als du es vielleicht gerade machen wolltest.
Sehr gut, Daniel.
Stark, ne?
Ja, das war jetzt echt, was wir noch nicht besprochen haben. Das hast du jetzt am Ende nochmal richtig rausgehauen,
Habe
ne?
ich richtig einen rausgehauen, ne?
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, abonnier uns gerne, gib uns einen Daumen hoch oder was gibt man?
5 Sterne.
5 Sterne bitte, nicht nur den Daumen stars. Hoch. Daumen hoch ist, glaube ich, alt, ne?
Das gibt's nicht mehr. Daumen hoch ist richtig alt.
Oder analogen Daumen hoch.
Du kannst uns auch gerne gruscheln, wenn du das möchtest.
In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.